Heute Morgen wollen wir uns einen Abschnitt aus dem Leben von David anschauen. Es ist ein trauriger und ein schwerer Abschnitt. Ein Kapitel, in dem der große Held David wenig heldenhaft und vorbildlich handelt. Doch im Ratschluss Gottes ist diese ehrliche Beschreibung der Bibel uns eine Hilfe, eine Ermahnung, eine Warnung für uns heute. Stellt euch mal vor, ihr spaziert durch ein Feld und plötzlich steht da ein Schild, wo in großer Schrift steht: Achtung, Treibsand. Nun, Treibsand ist dieses gefährliche Gemisch. Wenn frischer Sand auf eine bestimmte Menge Wasser trifft, dann kann da ein Sumpf, ein Schlamm entstehen, der, wenn ein Mensch hineintritt, man darin versinkt und das eigene Gewicht zieht einen runter, bis man feststeckt. Und man kommt nicht mehr heraus, man hat keine Kraft, sich dort zu befreien. Und deswegen gibt es an manchen Stellen, an Küsten oder an Seen, manchmal diese Schilder: Achtung, Treibsand. Und so ein Warnschild vor Treibsand ist unser Predigttext heute. Ich habe es überschrieben mit der Sog der Schwermut. Schlag doch mit mir auf 1. Samuel Kapitel 27. 1. Samuel Kapitel 27. Hier heißt es in Gottes Wort: Und David dachte in seinem Herzen: Nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen. Und ich werde seine Hand entrinnen. So machte sich David auf und ging mit 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn des Maoch, dem König von Gad, über. Und David blieb bei Achish in Gad, er selbst und seine Männer, jeder mit seinem Haus. David und seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jesreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals, die Karmeliterin. Und als Saul berichtet wurde, dass David nach Gad geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr länger. Und David sagte zu Achish: Wenn ich den Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gebe man mir einen Platz in einer der Städte auf dem Lande, damit ich dort wohne. Denn wozu soll dein Knecht bei dir in der Königstadt wohnen? Und Achish gab ihnen an diesem Tag Ziklag. Darum hat Ziklag den Königen von Juda gehört bis zum heutigen Tag. Die Zeit aber, die David im Gebiet der Philister wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. Und David zog mit seinen Männern hinauf und sie fielen ein bei den Geschuritern und den Girsitern und den Amalekitern, denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Und so oft David das Land verwüstete, ließ er weder Mann noch Frau am Leben. Und er nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider mit und kehrte wieder zurück und kam zu Achish. Und wenn Achish fragte: Wohin habt ihr heute einen Einfall gemacht? Dann antwortete David: In den Süden von Juda oder in das Südland der Jerachmeliter oder in das Südland der Keniter. Und David ließ weder Mann noch Frau am Leben, um sie nach Gad zu bringen, denn er dachte: Damit sie nicht gegen uns aussagen und berichten, so hat David gehandelt. Und so hielt er es die ganze Zeit, die er im Gebiet der Philister wohnte. Und Achish glaubte David und dachte: Er hat sich bei seinem Volk, bei Israel, ganz stinkend gemacht. Darum wird er für immer mein Knecht sein. Wie gesagt, ein trauriger und schwerer Abschnitt. Und es beginnt mit dem ersten Punkt: schwere Gedanken. David dachte in seinem Herzen: Nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israel zu suchen, und ich werde seine Hand entrinnen. Solche Gedanken kommen in Davids Herzen auf. In den Abendgottesdiensten haben wir schon verfolgt, dass David öfters mal Phasen hatte, wo er in Angst war und er floh. Und Aber hier erreicht er einen neuen Tiefpunkt. Er rennt nicht nur unkontrolliert oder unüberlegt davon. Nein, er denkt nach. Er denkt nach in seinem Herzen. Er erwägt die Situation. Und das ganze Produkt seiner Gedanken, all das, was sein Herz erfüllt, ist trübe Hoffnungslosigkeit. Hier an diesem Ort habe ich keine Chance mehr. Hier an diesem Ort besteht keine Hoffnung, keine Sicherheit, nichts Gutes. Er ist völlig betrübt und bedrückt, freudlos, mutlos, bekümmert, verzagt. Er glaubt an keine Hilfe mehr. Nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Das sind seine Gedanken. In was für einer Situation kommen diese schweren Gedanken denn auf? Seit vielen Monaten zieht David mit seinen Männern umher. Er muss sich vor Saul verstecken. Saul trachtet ihm nach dem Leben. Er will ihn ermorden. Und David, er muss mit seinen Männern von Ort zu Ort ziehen, hat nirgendwo eine bleibende Stadt. Er muss vor Saul fliehen und erlebt, dass Menschen ihn verraten, dass Menschen ihm Böses wollen. Und das ist eine große Herausforderung für David. Es verlangt David und seinen Männern alles ab. Doch es ist erstaunlich. Direkt vor unserem Predigtext, in Kapitel 26, finden wir David noch voller Glaubensmut und Entschlossenheit vorangehen. Er beweist ein Meisterstück von Tapferkeit und Besonnenheit. Vielleicht erinnert ihr euch, er ist mit Abishai in das Lager von Saul hinabgegangen, als sie geschlafen haben. Zu zweit. Sie sind bis in die Mitte des Lagers vorgedrungen, da wo Saul schlief. Und sie haben den Speer und den Krug von Saul entwendet und Saul nicht getötet, obwohl sie solch eine Gelegenheit dazu hatten, sondern sie haben Sauls Leben verschont. Und David wollte Liebe beweisen. Und als Beweis dafür hat er den Speer und den Krug gezeigt von einem gegenüberliegenden Felsen, um zu zeigen, seht, ich habe fromm gehandelt, aber ihr trachtet mir nach dem Leben. Und David, in diesem Kapitel beschreibt er, dass er so voller Gewissheit ist, dass der Herr ihn beschützen und leiten kann. Er wollte Saul nicht töten, obwohl Abishai sogar dazu geraten hat, sondern er wollte auf Gottes Wirken warten. Wenn es Gottes Ratschluss ist, dann wird er Mittel und Wege haben, Saul zu Tode kommen zu lassen, Saul aus dem Weg zu räumen. Gott sollte seine Verheißung wahrmachen. Da wollte David nicht auf seine eigene Kraft vertrauen. Ein Kapitel voller Glaubensmut und Besonnenheit. Und tatsächlich, Saul und seine ganze Armee, sie waren völlig verwundert, völlig perplex über dieses Helden, über diese heldenhafte Loyalität von David, über sein Zeugnis der Liebe, das er gibt, ein Zeugnis der Gerechtigkeit. Und Saul, er gibt zu, dass er David zu Unrecht verfolgt. Und ganz betroffen und demütig ruft der König Saul im letzten Vers des vorangehenden Kapitels, ruft er David zu, gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es sicher ausrichten und zustande bringen. Saul wusste und erkannte an diesem Punkt, in diesem Moment, David, nichts wird dich hindern können. Gott ist bei dir, Gottes Segen ist bei dir, du wirst sicher alles ausrichten. David hat so gut und richtig gehandelt. Er hat gläubig und fromm gehandelt und Gott hat ihn bewahrt. Gott hat einen Schlaf auf das ganze Lager geschickt und niemand hat es gemerkt, als sie eingedrungen sind. Und sogar aus dem Mund des Feindes Saul kommt hier ein ermutigender Segensspruch und diese Erkenntnis, David, du wirst es schaffen. Niemand wird dich hindern können. Man will es nicht meinen, aber auf diese so mutige Zeit folgt eine schwermütige Zeit. Nach einem so großen und heldenhaften Triumph sinkt er doch tief in Schwermut hinab. Und das ist lehrreich für uns. Auf Zeiten großen Erfolgs kommen nicht selten Zeiten voll schwerer Gedanken. Doch wie kommen denn diese schweren Gedanken bei David auf? Wie kann es denn dazu kommen, dass er so erfüllt ist mit diesen schweren Gedanken? Und ihr Lieben, beachtet und bedenkt, wie nahe uns dieses Thema ist. Depressive Gedanken, Schwermut, Melancholie, Verzagtheit, es ist in unseren Tagen so verbreitet wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und ja, auch Christen erleben Zeiten großer Verzagtheit, schwermütiger Gedanken, trostlose Zeiten, wie David hier, der Mann nach dem Herzen Gottes. Wir finden in unserem Text einige wichtige und lehrsame Hinweise, wie diese schweren Gedanken Überhand genommen haben im Leben von David. Zunächst sehen wir Davids Gedanken, sie kommen aus seinem eigenen Herzen. Das heißt hier, David dachte in seinem Herzen. Hier ist nicht etwas, was von außen in das Herz hineingekommen ist. Diese Worte und Gedanken, sie kamen aus seinem eigenen Herzen hervor. Es waren nicht die Worte der Feinde, die David so betrübt gemacht haben. Nein, Saul hat ihn gerade gesegnet. Es waren nicht die Härte und Wucht der tragischen Umstände. Natürlich trägt es mit dazu bei, aber hier in dieser Situation hat es sich gerade etwas gelöst. Saul ist zurückgegangen zu seinem Palast. Er hat David in Ruhe gelassen. Die Situation hat sich gerade etwas entspannt. Die Umstände wurden gerade etwas besser. Aber die Gedanken, diese schweren Gedanken, sie kommen aus dem Herzen Davids hervor. Und das ist eine wichtige Diagnose. Die schweren Gedanken, sie kommen aus dem Herzen des Menschen. Manchmal denkt man, es sind einfach nur die schwierigen Umstände, die schweren Gedanken hervorrufen. Oder es ist der Hass und die Bosheit anderer Menschen, die schweren Gedanken in uns fördern. Aber letztendlich müssen wir verstehen, Gedanken des Schwermuts sind Gedanken, die aus unserem Herzen hervorkommen. Und das macht es nicht leichter. Es macht es nicht weniger schmerzhaft. Das hilft nicht einfach darüber hinwegzusehen. Aber es ist wichtig, die Ursache zu kennen. Es ist wichtig zu erkennen, die Ursache ist das kranke Herz. Jeremia schreibt in Jeremia 17, Vers 9, trügerisch ist das Herz. Mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Wer kennt sich mit dem Herzen aus? Da kommen Dinge hervor, die uns überwältigen. In Davids Herzen kommen diese Gedanken auf. Irgendwann kriegt mich Saul und bringt mich um. Ich werde ihm irgendwann nicht mehr länger entwischen können. Irgendwann ist mein Glück vorbei. Irgendwann kriegt mich mein Feind ja doch. Kennst du solche Gedanken? Ich werde doch irgendwann in Einsamkeit sterben und nie mehr einen Partner finden. Oder auch nur einen Freund, der mich versteht, mit dem ich echte geistliche Gemeinschaft haben kann, der mich ermutigt. Nein, es ist alles hoffnungslos. Ich werde doch irgendwann verarmt sterben und nie einen guten Job finden und mir ein Leben aufbauen. Ich habe doch keine Fähigkeiten. Ich werde ja doch nie mehr echte Freude und Kraft finden in meiner Krankheit. Es ist doch alles trübe, es ist doch alles sinnlos geworden, hoffnungslos. All meine Wünsche und Hoffnungen sind doch vergeblich. Was will ich mit meinem Leben? Der Feind wird mich dennoch kriegen. Ich werde doch in die Hand dessen kommen, der mir Unheil will. So schmerzhaft und so stechend solche Gedanken auch sind, die Bibel lehrt uns, diese Gedanken, sie kommen aus einem betrügerischen Herzen. Es sind nicht vernünftige Gründe, die David hier erwägt. Es sind nicht logische Beurteilungen, sondern es sind Gedanken des Herzens, die das Herz erfüllen. Und was wir auch sehen, hier bei David, ist da, wo diese Gedanken, diese schweren Gedanken in seinem Herzen aufkommen, missachtet er gleichzeitig die Worte und Taten Gottes. Und das ist sehr auffällig hier bei David. Wie kann er denn sagen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen? Gott hat David durch den Propheten Samuel zum König salben lassen. Er hat ihm deutliche und klare Verheißungen gegeben, dass er David das Königreich geben wird. Wieder und wieder haben Menschen diese Verheißungen dem David wiederholt. Samuel und Jonathan, auch Abigail und Davids Männer, sogar die Philister bezeugten diese Verheißung Gottes. Und ja, der verworfene König selbst bestätigt, David, du wirst König werden. Wie sollte sich das Wort Gottes erfüllen, wenn David durch Saul umkommt? David, mit diesen Gedanken sagst du mehr über Gott aus, als du dir bewusst bist. Ich werde ja doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Was David damit sagt, ist, Gott kann oder will sein Wort mir gegenüber nicht halten. Das Wort Gottes ist nicht vertrauenswürdig in meiner Situation. Auf die Verheißung Gottes kann ich in meiner Lage jetzt nicht bauen. Gott hat nicht die Kraft, mich vor Saul zu retten. Und hat nicht Gott wieder und wieder David beschützt, bewahrt, geführt? Gott gebrauchte Davids Freunde, dass er entkommen konnte vor Saul. Er streckte Saul sogar einmal durch seinen Geist nieder, dass er halbnackt am Boden lag und sich nicht mehr länger um David kümmern konnte. Gott gebrauchte sogar die Feinde, die im genau richtigen Moment einen Angriff starteten, sodass Saul David nicht fassen konnte. Zweimal lieferte Gott Saul dem David schutzlos aus und demonstrierte wieder und wieder, alles ist in des Herrn Hand. Ja, es war eine schwere Zeit. Ja, David musste umherziehen von Ort zu Ort. Aber die ganze Geschichte Davids ist voll von dem Wirken Gottes in dieser Not, in dieser Bedrängnis. Wieder und wieder zeigt Gott auf, David, ich bin hier an deiner Seite. Wer ist denn Saul? Ein Mensch, ein Hauch, längst verworfen von Gott. Gott ist doch in Kontrolle. Was könnte Saul schon gegen Gottes Plan und Ratschluss wirken? Doch diese schweren Gedanken, die in Davids Herz aufkommen, sie verdrängen all die Verheißungen Gottes. Sie verdrängen all die Beweise der Gegenwart Gottes. Sie verdrängen all die Erinnerungen an die Hilfe, an den Beistand von Gott in Davids Leben. Und sein Herz, es ist voll bis oben hin mit diesen verzagten Gedanken und das Wort Gottes findet keinen Eingang mehr. Ihr Lieben, hier ist ein entscheidender Punkt. Bestimmen deine Herzensgedanken dein Verständnis von Gott? Oder anders gesagt, bestimmen deine Gefühle deine Theologie? Das ist kein heilsamer Weg. Aber solch eine Versuchung und solch eine Gefahr. Ich fühle Gott nicht, darum ist er nicht nahe. Ich spüre Gottes Liebe nicht, darum muss er mich verworfen haben. Nun, das ist kein heilsamer Weg. Es muss doch umgekehrt sein. Lass die klare, offenbarte Lehre von Gott deine Gefühle und Gedanken leiten. Das ist, wozu uns die Bibel aufruft. Die Verheißungen, das, wie Gott sich selbst hier offenbart, das, was er zusagt, das, was wir lernen können von ihm über sein Handeln, das, was wir erlebt haben in unserem eigenen Leben. Nun, das zeigt uns, wer Gott ist. Und das wiederum soll nun unsere Gedanken und unsere Gefühle schützen, leiten. Und David, er begeht noch einen weiteren Fehler im Umgang mit diesen schweren Gedanken. Er sucht keinen Rat in dieser Situation. Bisher hat David immer bei wichtigen Entscheidungen oder schweren Situationen wiederholt den Willen Gottes gesucht. Doch hier kein Wort vom Gebet. Kein Hinweis auf das Wort Gottes. Kein Wort eines Propheten. Kein Priester, der für David die Lossteine wirft. David verschließt sich vor Gott und er blickt nur auf sich selbst. Er hat keine Hoffnung mehr, dass Gott ihm hier den rechten Weg weisen kann. Und er sucht auch keinen Rat von treuen Begleitern. Wie kostbar war ihm einst der Rat von Abigail, die ihm von einem sündigen Weg abgehalten hat in ihrer Weisheit. Doch hier bleibt er allein, für sich in seinen Herzensgedanken. Und das ist eine Gefahr. Da, wo schwere Gedanken das Herz erfüllen und das Wort Gottes keinen Einlass mehr findet, wenn man sich dann auch isoliert und nicht mehr nach Gott oder nach weisen Ratgebern fragt. Das ist keine gute Idee. Wenn schwere Gedanken dein Herz erfassen, suche Gottes Wort und suche Gemeinschaft. Erkenne diese Gedanken, sie kommen aus deinem Herzen, aber sie sind betrügerisch. Davids schwere Gedanken kommen aus seinem Herzen und er vergisst und ignoriert die trostreichen Worte und Taten Gottes, die seine Gunst und Gegenwart so deutlich aufzeigen. Er war doch seiner göttlichen Berufung des Herrn gewiss. Er erkannte doch die göttlichen Verheißungen, die nicht trügen können. Er hatte doch die herrliche Erfahrung von der göttlichen Durchhilfe und der errettenden Macht des Herrn wieder und wieder erfahren. Und doch wird er zaghaft und mutlos. Und das ist ein Sog, ein Hinabsinken, wie so ein Strudel. Und nochmal, die meisten von uns kennen solche Zeiten. Zeiten, wo unser Herz schwer wird. Zeiten, wo wir keinen Ausweg sehen. Zeiten, wo plötzlich all das, was uns einmal Freude bereitet hatte und ermutigt hatte, scheinbar so fern ist. Und das ist oftmals gar nicht logisch erklärbar. Aber schwere Gedanken erfüllen das Herz und verdunkeln das Licht der Wahrheit. Melancholie. Das Wort, es heißt wörtlich übersetzt schwarze Galle. So stellten sich die Griechen den Schwermut vor. Wenn man erfüllt wird mit schwarzer Galle, bis nichts Klares und Helles mehr hineindringen kann. Der zweite Punkt, leichtfertige Lösungen. Auf die schweren Gedanken folgen hier leichtfertige Lösungen. Davids schwere Gedanken, sie trüben sein Urteilsvermögen. Und das ist die große Gefahr. Es ist nicht sündig, und das möchte ich betonen, es ist nicht sündig, wenn man schwermütige Gedanken hat. Jesus kannte das. Die Apostel kannten das. David kannte das. Zeiten großer Verzagtheit. Zeiten, wo Gott sich so fern anfühlte. Zeiten, wo das Leben so trübe scheint. Zeiten, wo man keinen Ausweg sieht. Entscheidend ist aber, wie ich auf diese schweren Gedanken reagiere. Denn die Versuchung in solchen Phasen, die Versuchung ist groß, nach schnellen und leichten Lösungen zu suchen. In Davids Sorge, hier in unserem Text, in seiner Angst sucht er nach einer schnellen und leichten Lösung. Er hatte genug von all dem Umherziehen, von all dem Verstecken, von all dieser Unsicherheit, von all diesem erneuten Verfolgungen von Saul. Er wollte das nicht länger durchstehen. Das machte ihn mürbe. Er will endlich raus aus der Not. Und da scheint eine Lösung zu sein, die besser nicht sein könnte. Eine Lösung, die plötzlich all seine Sorgen wegnimmt. Die plötzlich alles verändert. David sagt, es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen, und ich werde seine Hand entrinnen. Es gibt nichts Besseres. Das ist schon eine deutliche Einschätzung hier. David glaubt, es könne nichts Besseres für ihn geben, als zu fliehen zu den gottlosen Philistern. Das wird seine einzige und beste Lösung sein, um Saul loszuwerden. Hier auf einem Schlag kann er endlich wieder befreit aufleben. Und in seiner Vorstellung, mit seinen schweren Herzen, sieht er diesen Weg als unumgänglich. Das ist die einzige Chance. Oder es ist eine perfekte Lösung. Und es scheint tatsächlich alles auf einmal ganz leicht zu sein. David, was für ein toller Plan, mag man meinen. Achish, der König von Gad, ist ja überaus freundlich zu dir. Schaut, wie sich hier die Türen öffnen. In Kapitel 21, da ist David einmal allein zu eben genau diesem König Achish nach Gad geflohen. Doch er wurde erkannt und er musste sich wahnsinnig stellen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Und nun kommt er mit 600 Mann und den Familien und Achish nimmt ihn sehr wohlwollend auf. Achish freut sich über David. Vielleicht freut er sich über diese Heeresverstärkung. Vielleicht hatte er mittlerweile gehört, dass David zu einem Feind von Saul geworden war. Warum auch immer, es scheint alles zu laufen wie am Schnürchen. Plötzlich keine Sorge, keine Last. Dieser Philisterkönig ist so überaus freundlich zu ihm. Und David bekommt auf Anfrage sogar eine eigene Stadt geschenkt von Achish. Wie kann denn sowas sein? Die Stadt Ziklag, die lag etwas weiter weg von Gad, da wo der Achish wohnte. Sie lag direkt an der Grenze zu Juda. Früher gehörte Ziklag einmal zu Israel, zum Gebiet Simeon, aber die Philister hatten es erobert. Und nun darf David es mit seinen Gefolgsleuten bewohnen. Ach, endlich nicht mehr in Zelten umherirren, nicht mehr wie solche Vagabunden von einem Ort zum anderen. Er bekommt eine Stadt geschenkt. Eine ganze Stadt, was für ein Glück. Ja, hätte es etwas Besseres geben können für David? Ein freundlicher König in Gad, eine traumhaft gelegene Stadt Ziklag. Und tatsächlich, Saul lässt ab, David zu verfolgen. Alles klappt genau so, wie David es sich gewünscht hat. Das war eine leichte Lösung. Für einen Moment schien alles perfekt. So eine einfache und leichte Lösung. David hat sich einfach selbst aus dem Sumpf gezogen. So scheint es. Doch so einfach ist die Sache nicht. Davids schwere Gedanken, sie führten ihn hier in direkten Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Gott hatte David durch den Propheten deutlich bestimmt, dass er in das Land Juda ziehen soll, obwohl Saul ihn verfolgt. Das hat David eine Weile gemacht. Aber dass er nun ins Philisterland flieht, ist wortwörtlich eine Übertretung des Gebotes Gottes. Das hat David vielleicht nicht so bedacht, auf der Suche nach einer schnellen Lösung. Außerdem ist David ja schon einmal zu Achish geflohen, eben im Kapitel 21. Und Gott hat ihn durch Gnade aus dieser Sünde gerettet, wie David es selbst in den Psalmen dann bezeugt. David hat erkannt, wie töricht dieser Weg war. Und er musste sich wahnsinnig stellen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Und Gott hat ihn gerettet, dass diese Torheit ihn nicht umbrachte. Doch die Schwermut bringt ihn nun wieder in die gleiche Sünde wie damals. Es führt dazu, dass die Sünde, die er schon einmal begangen hat, wieder neu verlockend wird. Und unser Predigttext, er zeigt uns auch auf, dass David Knecht wurde vom Philisterkönig, eines Feindes des Gottesvolkes. David war kein freier Beisasse, kein freier Gast bei den Philistern. Er nennt sich selbst Knecht von Achish. Und auch Achish sieht in David einen ewigen Knecht. Mit dieser schnellen Lösung tritt David unter eine gottlose Herrschaft ein. Er verlässt das Gottesvolk und unterwirft sich dem Feind Israels. Er, der Goliath, den Philisterriesen besiegte, er sucht nun Zuflucht in Goliaths Land. Er, der die Philister im Gottesglauben schlug, der vertraut nun auf die Philisterkraft. Aus dem Helden Israels wird ein Knecht Achish. Und wie so oft auf einem sündigen Weg gerät man immer tiefer auf Abwege. David zieht auf Raubzüge. Er verwüstet ganze Landstriche von den umliegenden Völkern. Doch Achish, den lügt er an. Und er sagt, er habe in Juda bei den Israeliten angegriffen. Bei den einzelnen Familien von Juda. Bei den Kenitern, die mit den Israeliten wohnen, die vom Schwiegervater Moses abstammen. Die Philister waren aber gar nicht im Krieg mit den südlichen Völkern, die David ja tatsächlich angegriffen hat. Und darum musste halt David lügen und sagen, ich war bei den Israeliten, euren Feinden, mein eigenes Volk. Er musste lügen und sich als Volksverräter ausgeben, um die Gunst und den Schutz vom Philisterkönig zu bewahren. Um diese Sicherheit zu erhalten, kämpfte er zwar nicht wirklich gegen Israel, aber er musste das behaupten. Und er musste lügen, ein ganzes Lügengebilde aufbauen. Und erinnert euch, 16 Monate lang. Und so lebte David von Raubzügen. Und einen Teil der Beute gab er Achish als Tribut. Er war ja sein Knecht. Doch damit niemand die Lüge aufdeckt, muss David noch weitergehen. Damit wiederum seine Lüge nicht aufgedeckt wird, muss er jedes Mal äußerste Grausamkeit walten lassen. Bei seinen Raubzügen gibt es keine Überlebenden. Nicht, weil es der Auftrag Gottes war. Nicht, weil Gott hier einen Bann vollstreckt hat. Nein, es war Davids eigener Nutzen, seine eigene grausame Taktik. Niemand durfte Davids Geheimnis aufdecken, dafür ging er über Leichen. Es sah wie die perfekte Lösung aus, als gäbe es nichts Besseres. Doch nichts hätte schlimmer sein können. Durch diesen einen Schritt entfernt er sich aus dem Volk Gottes und den Mitteln der Gnade. Er gab rechtmäßigen Grund für feindliche Anklagen und Misstrauen. Er sündigte gegen Gottes klare Weisung. Er lügt und mordet, um seine Lüge aufrechtzuerhalten. Er tritt aus dem gesegneten Schutz Gottes heraus und vertraut auf seine eigenen Pläne und auf die Kraft von Menschen. Keine Lösung hätte schlimmer sein können. Und die nächsten Kapitel werden das noch weiter zuspitzen. Doch so ist es auch heute. Wir empfinden Probleme, empfinden Nöte, Situationen, wo scheinbar nichts vorangeht. Und schwere Gedanken kommen auf. Und dann gibt es da scheinbar so leichte Auswege, die uns diese Welt anbietet. Es sind anfangs nur ganz kleine Kompromisse. Man muss sich eigentlich nur ein ganz bisschen über die Grenze des Wortes Gottes hinübertreten. Und plötzlich haben die scheinbar so einfachen Lösungen ganz gewichtige Auswirkungen auf unseren Ruf, auf unseren Trost, wie wir unser Leben nutzen, auf unsere Zeugniskraft. Es hat Auswirkungen, wie wir unseren Glauben leben, wie wir Frieden finden, auf unsere Heiligung, auf unsere Gemeinschaft, auf unsere Freude und so vieles mehr. Als Jugendlicher bin ich diesen Weg Davids gegangen. Ich hatte so viel Segen und so viel Hilfe erfahren von Gott in meinem Leben. Aber irgendwann dachte ich, ich will nicht länger einsam sein. Ich will nicht länger ein Alleingänger sein. Isoliert, unverstanden, ausgegrenzt. Ich wünschte mir, einen Freund zu finden, der mich versteht, mit dem ich echte Gemeinschaft haben kann. Und ich kam zu dem Punkt, dass ich sagte, entweder will oder kann Gott mir nicht helfen. Und ich überschritt die Grenzen in das gottlose Land. Ich unterjochte mich, obwohl ich doch eigentlich Gott gehörte, den Fürsten der Welt. Ich tat alles, was die Gottlosen taten. Und es war plötzlich so einfach. Es schien plötzlich so einfach. Auf einmal hatte ich so viele Freunde, so viel Ansehen, so viel weltlichen Ruhm. Und es schien wie eine perfekte, einfache Lösung. Wie sie nicht hätte besser sein können. All das, was ich mir gewünscht hatte. Bis ich merkte, dass ich lauter Schaden anrichtete, dass mein Lebensweg voll war von Schmerz, von Verlust, von Zerbrochenheit. In meinem eigenen Leben merkte ich, dass mir mein Leben immer mehr entglitt, dass ich immer mehr mein Leben gegen die Wand fahre und nicht vorankomme. Ich verletzte die Gefühle von Freunden, ich brachte großen Kummer auf meine Familie. Ich fühlte mich irgendwann völlig leer und freudlos und ruhelos und einsamer als je zuvor. Das ist der Betrug dieser Welt. Doch dann schritt Gott ein. Er allein hat mich mit überwältigender Gnade herausgezogen aus meinem selbstgebauten Gefängnis und mich auf weitem Raum gestellt. Die Bibel warnt uns vor leichtfertigen Lösungen, vor diesen Fluchtgedanken, da wo es uns schwer ergeht. Sie warnt uns davor, statt auf Gottes Wort, auf unser betrügerisches Herz zu vertrauen und zu hören. Insbesondere in Zeiten der Schwermut, der Traurigkeit, der Verzagtheit brauchen wir mehr denn je das Licht der Wahrheit Gottes. Wie wir eingangs gelesen haben im Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und führen zu deinem heiligen Berg, zu deinen Wohnungen. Wir Menschen, wir gehen von Natur aus alle auf Irrwegen. Unser Herz betrügt uns. In sündigen Wegen all unsere Hoffnung und Sicherheit und Freude zu suchen. Und die Sünde lockt und betrügt und lässt uns feststecken wie im Treibsand, unfähig uns selbst zu retten oder umzukehren. Und auch als Christen machen wir diese Erfahrung. Zeiten, wo die Gedanken des Herzens so überhand nehmen, dass plötzlich all diese Zusagen Gottes verdrängt werden. Und die Gedanken des Herzens überhand nehmen und sie drohen, uns zu gefangen zu nehmen und uns zu leiten auf falsche Versprechungen, auf betrügerische Wege. Aber es gibt einen Grund, warum wir nicht verzweifeln müssen. Es gibt einen Grund, warum schwere Gedanken uns nicht auf trügerische Wege führen müssen. Gott hat einen Weg gesandt, aus dem Sumpf heraus. Gott hat ein Licht gesandt, damit wir nicht in der Finsternis bleiben müssen. Jesus Christus, unseren Herrn. Diesen Christus brauchen wir jeden Tag. Jeden Tag brauchen wir seine Wahrheit, damit wir uns nicht selbst betrügen. Damit wir nicht hören auf unser betrügerisches Herz. Jeremia sagt, das Herz ist betrügerisch und unheilbar. Wer kennt sich mit ihm aus? Jesus. Jesus ist der Herzenskenner aller. Jeden Tag brauchen wir sein Licht, damit wir uns nicht stoßen. Jeden Tag müssen wir auf seinen Weg achten, damit wir nicht auf verkehrte Wege schreiten. Jeden Tag müssen wir beten, Jesus, geh uns voran auf der Lebensbahn. In Zeiten der Schwermut bedenke, du brauchst Christus, nichts anderes hilft dir. Der Betrug des Herzens geht genau in die andere Richtung. Alles andere scheint hilfreich, nur Christus nicht. Aber suche Christus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Er allein kann dir Freude, Trost, Gewissheit und Zuversicht schenken. Und auch wenn du Zeiten erlebst, wo du sagst, ich kann es nicht länger aushalten, ich will es nicht länger aushalten. Es ist die Weisheit Gottes, die dich führt, auch durch so manches Tränental hindurch. Es ist die Weisheit Gottes, er weiß, dich zu führen zur Freude. Er ist stärker als der Sog der Schwermut. Er hat seinen Rücken auspeitschen lassen, weil wir uns von Gott abgewandt haben. Er hat seine Stirn von Dornen durchstechen lassen, wegen unserer schweren und gottlosen Gedanken. Er hat seine Hände mit Nägeln durchbohren lassen, wegen unserer falschen Taten. Er hat seine Füße durchstoßen lassen, weil wir auf verkehrten Wegen gingen. Er hat sein Herz durchstechen lassen in seiner Seite, wegen unseren betrügerischen Herzen. Er hat sich zum Sündenfluch ans Kreuz hängen lassen, damit die Sünde nicht mehr über uns herrscht, dass wir keine Knechte der Sünde sein müssen. Er hat sich in den Tod gegeben, damit der Tod keine Gewalt mehr über uns hat, in Ewigkeit. Und was bedeutet das? Paulus beschreibt es sehr schön in 2. Korinther 4. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Jesu Lebenskraft lässt uns überwinden, was auch uns immer uns droht zu erdrücken. Durch Christus sind wir nicht ohne Ausweg, auch wenn wir mal keinen Ausweg sehen. Christus hat überwunden. Er ist auferstanden in Lebenskraft. Möge sein Leben und seine Kraft in unserer Schwachheit offenbar werden. Möge sein Wort, sein Licht uns leiten. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Amen.